Tiny Books der Bronte-Schwestern um 1830. Gelesen von Elisabeth Bronfen. In Greta Gerwigs Verfilmung von Louisa May Alcotts berühmten Roman Little Women gibt es diese eine Szene in Paris, in der Amy entmutigt erklärt, sie werde mit dem Malen aufhören und heiraten. Sie habe vielleicht Talent, aber sie sei nun mal kein Genie und mit weniger lasse es sich als Frau nicht überleben. Welche Frauen werden schon im Club der Genies zugelassen, fragt der junge Laurie sie da, woraufhin sie ohne zu zögern antwortet, die Bronte Sisters. Tatsächlich gehörten Charlotte, Emily und Anne Bronte 1869 bei der Veröffentlichung von May Alcott's Little Women bereits zu den wenigen Frauen, von denen man sagte, sie seien Genies, nein besser Legenden. Zum einen, weil sie knappe 10 Jahre zuvor in sehr jungem Alter verstorben waren, erst Emily mit 30, dann Anne mit 28 und ein paar Jahre später Charlotte mit 38 Jahren. Zum anderen wegen ihrer Werke, Jane Eyre, Wuthering Heights und Agnes Grey, die sie 1847 unter dem Decknamen Currer, Alice und Acton Bell veröffentlicht hatten. Jane Eyre, das so wunderbar von der Schikane des im 19. Jahrhundert explodierenden Frauenberufs der Gouvernante erzählt, war quasi über Nacht zu einem internationalen Bestseller geworden und die Schwestern ab Juli 1848 berühmt. Damals ging in London das Gerücht um, alle drei seien ein und dieselbe Person, ein und derselbe Autor, ein Mann natürlich. Um das Missverständnis zu klären und die damit einhergehenden Probleme aus dem Weg zu schaffen, legten Anne und Charlotte ihre Tarnung ab und reisten in die Hauptstadt. Charlottes Verleger bei Smith, Elder & Co. erinnerte sich später gerne daran, wie diese zwei eher schlicht gekleideten kleinen Ladies mit ihren blassen Gesichtern und einem besorgten Ausdruck an der Rezeption auf ihn warteten und die eine, die rundere, die mit den Brillen, ihm einen an Currer Bell adressierten Brief in die Hand drückte. »Wo haben Sie den her?«, fragte er. »Sie haben ihn mir geschickt«, antwortete Charlotte. Der Mann muss sehr komisch geguckt haben. Der erfolgreichste Autor seines Verlags war eine Frau, noch dazu aus der Provinz. Er muss sich damals dieselbe Frage gestellt haben, die man sich auch heute noch stellt, wenn man die Bücher der Schwestern liest. Wie konnten diese jungen Frauen, die mitten im Nirgendwo zwischen einem Friedhof und der Moorlandschaft des Yorkshire aufwuchsen, und ein ereignisloses Leben führten, plötzlich die schönsten Romane aller Zeiten schreiben. Einfach so aus dem Nichts. Eine mögliche Antwort liegt in diesen kleinen Büchern, die die Bronte-Geschwister als Kinder anfertigten. Sie sind etwa 2,5 x 5 cm groß, etwa so wie eine Streichholzschachtel und mit winzigen Druckbuchstaben vollgekritzelt. Sie nähten sie aus Postverpackungen, Fish-and-Chips-Papieren, Blättern, allerlei Fetzen zusammen. Papier war teuer und füllten sie mit wilden Geschichten. Die meisten der 20 noch existierenden Tiny Books, die heute zwischen dem Bronte Museum in England, der Harvard Library und einigen Privatsammlungen verteilt liegen, entstammen der Feder von Charlotte und der ihres Bruders Branwell. Normalerweise übersieht man in Geschichten ja gerne die Schwestern berühmter Männer, Alice James zum Beispiel oder Nannerl Mozart. In diesem Fall ist es der Bruder Branwell, den man vergessen hat. Dabei lag die Hoffnung der Familie einst auf ihm. Leider hielt sein Talent seiner Alkoholsucht nicht stand. Nichtsdestotrotz spielte er in der Entwicklung der Fantasie und des Schreibens seiner Schwestern eine essentielle Rolle, wie Patti Smith einmal erklärte. Branwell schenkte seinen Schwestern die dunkle Romantik. Es war eine Welt, die sie gemeinsam erschaffen hatten. Tatsächlich sind die Welten der drei Schwestern nicht einfach so eines Tages zwischen ihren Tätigkeiten als Lehrerin und Gouvernante aus ihrem Kopf gekullert, sondern waren das Ergebnis eines jahrelangen Schreib- und Erzählspiels, deren Zeremonienmeister Charlotte und Branwell waren. Der Legende nach entstand dieses Spiel so. Nachdem die vier Geschwister innerhalb von wenigen Jahren zuerst ihre Mutter, dann ihre zwei großen Schwestern verloren und sie auf dem Friedhof neben dem Haus begraben hatten, versuchte der Vater Patrick Bronte, die düstere und von Verlust geprägte Kindheit durch Aufmerksamkeiten aufzuhellen. Und so kam er eines Tages mit einer Gruppe von Zinnfiguren nach Hause, die alles veränderte. Die vier Kinder teilten sie untereinander auf und erfanden für ihre Figuren nicht nur Abenteuer, sondern gleich eine ganze Welt, die Glasstown Federation. Wahrscheinlich haben die Geschwister sich die Geschichten zuerst erzählt und sie gespielt, bevor sie sie aufschrieben. Vielleicht war es aber auch genau andersrum. Die kleinen Bücher, die ihre Fantasiegebilde festhielten, wurden nach dem Vorbild eines Magazins produziert, das Charlotte als die beste Publikation, die es gibt, bezeichnete und mit dem hauseigenen Blackwood's Young Men's Magazine nachahmte. Als Herausgeberin fungierte, wie man dort las, The Genius CB. Die Themen und Geschichten waren eklektisch. Es gab Military Conversations, Gedichte, Fiktion und praktische Anweisungen wie How to Curl One's Hair von Monsieur What's the Reason. Die Kinder müssen die meiste Zeit gemeinsam in diesen Traumwelten mit Figuren wie Colonel Naughty, Captain Bud oder Charlottes alter Ego Lord Charles Wellesley verbracht haben und der grauen Realität damit erfolgreich entflohen sein. Viele Episoden und Elemente, die später in den Romanen auftauchten, fand man schon hier. Der Baum vor Kittys Fenster in Wuthering Heights zum Beispiel, das brennende Haus in Jane Eyre. Man sagt, diese Tiny Books, von denen es knapp 100 gegeben hat, seien die Matrix der mysteriösen Bronte-Welt. Charlotte war wohl die Erste, die sich dieser Traumwelt entzog und ihre Schwestern dazu überredete, ihr Schreiben zu veröffentlichen. Branwell hingegen tauchte nie wieder ganz aus dem gemeinsam erschaffenen Glass Town auf und starb ein Jahr nach dem Überraschungserfolg von Jane Eyre. Damals war es dieser Roman, der als mysteriöser Geniestreich der Familie galt. Wuthering Heights war den Kritikern zu wild und zu rebellisch. Man bezeichnete das Buch als geschmacklos. Es hat einige Jahrzehnte und der Meinung von Virginia Woolf bedurft, um diese Ansicht über eines der schönsten Bücher überhaupt gerade zu rücken. Im April 1916 schrieb sie dazu in The Times Literary Supplement, "Hers, Emily's, is the rarest of all powers. She could free life from its dependence on facts, with a few touches indicate the spirit of a face so that it needs no body, by speaking of the moor, make the wind blow and the thunder roar."